Rechtsaußenpräsident Argentiniens, Javier Milei.
Yo estoy en contra del aborto como concepto. Yo entiendo el derecho de las mujeres sobre su cuerpo, pero el aborto es un homicidio.
10 Sekunden Klartext. Ich bin gegen die Abtreibung als Konzept. Ich verstehe das Recht der Frauen auf ihren eigenen Körper, aber Abtreibung ist Mord, sagt Milei hier. Argentinien galt lange als Vorreiter der Bewegung für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Galt. In Argentiniens Nachbarland Chile sind Abtreibungen bis heute nur in 3 Ausnahmefällen erlaubt. In beiden Ländern gewinnen rechte und religiöse Kräfte an Einfluss. Mit Folgen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Chile und Argentinien. Abtreibungen unerwünscht. Unser Thema heute. Ich bin Isabella Kola. Schön, dass ihr mit dabei seid. Argentiniens Milei, seit Ende 2023 im Amt, und der rechte Präsident Chiles, José Antonio Kast, seit diesem Jahr im Amt, sind bislang nicht als Freunde des Feminismus aufgefallen und knallharte Abtreibungsgegner. Was hat das für Folgen für die Frauen in ihren Ländern? Haben Sophia Boddenberg und Marta Faccini recherchiert. Kast und Milei melden sich gleich zu Beginn.
Die Mörder mit den grünen Halstüchern. Abtreibung ist Mord, verschärft durch die familiäre Bindung.
Die Ursache vieler unserer Probleme ist die Schwächung der Familie. Die Familie zu stärken heißt, Chile zu stärken.
In temas de aborto, la sociedad argentina hizo un desastre.
Beim Thema Abtreibung hat die argentinische Gesellschaft ein Desaster angerichtet. Damit man so einen Einbruch bei der Geburtenrate bekommt, muss man ein Desaster angerichtet haben.
Die Familie ist zum politischen Kampfbegriff von Rechtsextremen geworden. Und die Kontrolle über den weiblichen Körper steht im Zentrum ihres Kulturkampfs. Der chilenische Präsident José Antonio Kast verteidigt ein konservatives, heterosexuelles Familienmodell, verknüpft mit einer homogenen nationalen Identität und möglichst vielen Kindern. Er selbst hat 9. Der argentinische Präsident Javier Milei macht die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen für die sinkende Geburtenrate verantwortlich. Eine Aussage, die sich nicht belegen lässt. Die Geburtenrate in Argentinien sinkt bereits seit 2014, 6 Jahre vor der Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Auf beiden Seiten der Anden wollen die rechten Präsidenten feministische Errungenschaften zurückdrängen und Frauen auf ihre reproduktive Rolle reduzieren. Anfang Juni 2026, Santiago de Chile. Chiles rechtsextremer Präsident José Antonio Kast ist seit rund 100 Tagen im Amt. In nur einer Woche finden 3 Proteste gegen seine Regierung statt. Ganz vorne dabei junge Frauen.
Diese Regierung ist offen homophob. Sie verteidigt die Vorstellung der traditionellen Familie, in der die Frau auf die private Sphäre beschränkt ist und der Mann den öffentlichen Raum einnimmt. Sie verteidigt die heterosexuelle Familie. Das ist ein enormer Rückschritt für unsere Gesellschaft.
Die 24-jährige Florinda Garcia ist mit ihren Freundinnen zu der Demonstration an diesem Samstagmorgen gekommen. Die Frauen fürchten eine Beschneidung ihrer Rechte.
Was mich beunruhigt, ist ein möglicher Rückschritt beim Abtreibungsgesetz in Chile. Abtreibung ist zwar nicht legal, nur in 3 Fällen, aber wir haben hart für das Gesetz gekämpft.
Schwangerschaftsabbrüche sind in Chile in 3 Fällen legal. Bei Lebensgefahr für die Frau, bei tödlicher Fehlbildung des Fötus und nach einer Vergewaltigung. Angenommen wurde das Gesetz 2017 während der sozialdemokratischen Regierung von Michelle Bachelet. In Kraft trat es 2018. Davor waren Abtreibungen vollständig verboten. Nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen werden in Chile jährlich zwischen 30.000 und 150.000 Abtreibungen vorgenommen und nur etwa 1.000 davon sind legal. Die anderen finden unter unsicheren Umständen statt und die Frauen sind hohen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt.
Unsere Rolle als Begleiterinnen besteht nicht nur darin, die Medikamente zu besorgen. Es geht darum, diesen Schritt in einem Umfeld möglich zu machen, das ihn verbietet.
Das Netzwerk organisiert Informationsveranstaltungen und besorgt die Abtreibungsmedikamente wie Misoprostol und Mifepriston aus dem Ausland. Die Helferinnen müssen im Untergrund agieren, SIM-Karten austauschen, verschlüsselte E-Mails versenden und Decknamen verwenden. Denn sie machen sich strafbar. Veronica Perez spricht deshalb nicht unter ihrem echten Namen. Sie glaubt, dass die Regierung von José Antonio Kast Begleiterinnen wie sie verstärkt verfolgen wird.
Wir müssen uns vorbereiten, wieder anonymer werden, wieder mehr Sicherheitsregeln beachten. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie wollen, dass unsere Mädchen, unsere Töchter Kinder bekommen. Sie sehen uns nur als Instrument zur Vermehrung der Arbeiterklasse. So versuchen sie, uns Frauen an diese Rolle zu fesseln, weil wir stark sind und für unsere Rechte kämpfen.
Im Präsidentschaftswahlkampf 2025 vermied José Antonio Kast Themen wie Abtreibung und Frauenrechte weitgehend. Wohl auch, weil ihm seine Positionen bei der Wahl 2021 viele Stimmen junger Frauen gekostet hatten. Aber seine Haltung ist bekannt. Als Abgeordneter stimmte er gegen die Notfallverhütung, die sogenannte Pille danach, gegen die Legalisierung von Scheidung und gegen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den 3 gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen. Seine politische Laufbahn ist geprägt von der Verteidigung eines streng konservativen Familienbildes, das er bis heute als das Fundament der chilenischen Gesellschaft bezeichnet. Nach seinem Amtsantritt setzte Kast ein politisches Signal. Er ernannte die 30-jährige evangelikale Aktivistin Judith Marín zur Frauenministerin. Sie wurde 2017 vom Sicherheitspersonal aus der Besuchertribüne des Kongresses entfernt, nachdem sie während der Debatte über das Abtreibungsgesetz lautstark protestiert hatte.
Sie ist nicht einfach jemand, der einen Glauben praktiziert, sondern eine religiöse Aktivistin gegen bestehende Rechte. Das ist ein erstes Signal dafür, dass die Regierung gerade in den Bereichen, in denen das Verhältnis zwischen Staat und Religion besonders konfliktträchtig ist, nämlich bei den Rechten von Frauen, bereit ist, sich an religiösen Grundsätzen auszurichten.
Luz Reidel ist Anwältin und Mitglied bei MILES, einer der wichtigsten chilenischen Organisationen für sexuelle und reproduktive Rechte. Sie berichtet, dass das Frauenministerium einen runden Tisch mit der Zivilgesellschaft zum Thema Mutterschaft eingerichtet hat. MILES wurde jedoch nicht eingeladen, stattdessen konservative und evangelikale Gruppen. Das Vorgehen von Kast sei kein Zufall, sondern Teil einer Strategie der internationalen Rechten.
Er ist Teil eines Netzwerks, das gezielt Führungs- und Entscheidungspositionen mit Personen besetzt, die sich gegen die Rechte von Frauen sowie sexueller und geschlechtlicher Diversitäten richten.
Kast war bis 2024 Präsident des Political Network for Values, einem globalen Bündnis christlich-konservativer und rechtsextremer Politiker und PolitikerInnen. Er übernahm den Vorsitz von der Ungarin Katalin Novak, damals ungarische Familienministerin. Teil des Netzwerks ist auch der Spanier Jaime Mayor Oreja, der zugleich die europäische Anti-Abtreibungsorganisation One of Us leitet. Unterstützt wird das Bündnis unter anderem von der Alliance Defending Freedom und der Heritage Foundation aus den USA. Und es erhielt über 1 Million US-Dollar vom ungarischen Staat unter Viktor Orbán. Inzwischen ermittelt die neue ungarische Regierung wegen Korruption gegen das Netzwerk. Wenige Tage nach den Protesten in Santiago de Chile füllen sich auch die Straßen von Buenos Aires mit Menschen. Tausende versammeln sich zum Jahrestag der ersten Demonstration von Ni Una Menos, nicht eine weniger, aus der die Bewegung gegen Femizide hervorging. Die argentinische Frauenbewegung erreichte 2020 einen historischen Erfolg, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bis zur 14. Woche. Doch auch hier sind die erkämpften Rechte in Gefahr.
Ich habe mehr als 200 Frauen bei einem Schwangerschaftsabbruch begleitet. Es sind Frauen, die arbeiten, die studieren. Ich sage das auch, um das Stigma aufzubrechen. Denn es sind ganz unterschiedliche Frauen, die zu uns kommen. Frauen, die arbeiten, die studieren, die Kinder haben, die keine Kinder haben oder die keine Kinder haben wollen. Sie werden betreut und erhalten die Medikamente.
Frauen wie Carolina Comaledas haben über Jahrzehnte für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gekämpft. Sie ist Hebamme und arbeitete mehr als 20 Jahre in einem öffentlichen Krankenhaus in Paraná, in der Provinz Entre Ríos. Sie war Mitglied der Kommission, die den Gesetzentwurf zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen verfasste. 2018 sprach sie vor dem Kongress über die unterschiedlichen Geschichten der Frauen, die sie begleitet hatte. Das Krankenhaus richtete eine öffentliche Sprechstunde für Abtreibungen ein. Aber nach dem Regierungsantritt von Javier Milei kippte das Klima im Krankenhaus.
Als der Präsident sein Amt antrat, wechselte die Provinzregierung und die Krankenhausverwaltung. Der neue Krankenhausdirektor ist Kinderarzt und Abtreibungsgegner. Und dann begann eine Art Hexenjagd.
Im September 2024 kündigte die Hebamme Carolina Comaleras. Sie begleitet weiterhin Frauen, aber nur noch informell, per Telefon, über WhatsApp, in persönlichem Gespräch, in Zusammenarbeit mit den sogenannten Socorristas, feministischen Netzwerken, die Schwangerschaftsabbrüche begleiten. Sie werden regelmäßig von konservativen und religiösen Gruppen bedroht. Einigen wurden die Autoscheiben zerkratzt oder die Reifen eingestochen. Manchmal warten Menschen mit Rosenkränzen vor dem Krankenhaus, um sie abzufangen, und beten das Ave Maria. Oder sie dringen sogar bis ins Wartezimmer vor und verteilen Fötusfiguren aus Gips und Fotos von Neugeborenen. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires dürfen Abtreibungsgegner inzwischen in öffentlichen Gesundheitszentren Beratungen anbieten. Der rechte Bürgermeister Jorge Macri stellte im September 2025 ein Protokoll zur Begleitung von Schwangeren in Notlagen vor. In Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und mit dem städtischen Ministerium für menschliche Entwicklung. Es wird von einem evangelikalen Pastor geleitet.
Es gibt eine Verbindung zwischen der Stadtregierung von Buenos Aires und den Abtreibungsgegnern, die in bestimmten Gesundheitszentren und Krankenhäusern sitzen. Sie fangen Frauen ab, die eine Abtreibung wollen, und verbinden sie mit diesen Organisationen.
Alejandra Iriarte ist Anwältin und Mitglied der Red de Abogadas Feministas, einem Netzwerk feministischer Anwältinnen in Argentinien. Sie berät Frauen vor allem in Fällen häuslicher Gewalt und bei Unterhaltsstreitigkeiten. Zum Thema Abtreibung kam sie durch ihre eigene Geschichte. Bei einer Ultraschalluntersuchung erfuhr sie, dass der Fötus nicht lebensfähig war, und sie brach die Schwangerschaft ab. Ihre Krankenversicherung weigerte sich zunächst, die Kosten des von einem Arzt verschriebenen Medikaments Misoprostol zu übernehmen. Alejandra Iriarte beschwerte sich bei der staatlichen Gesundheitsaufsicht und gab dafür in einem Online-Formular persönliche Daten wie ihre Adresse und ihre Telefonnummer an. Am nächsten Tag erhielt sie einen Anruf.
Sie riefen mich immer wieder an. Sie sagten, sie kämen von einem Zentrum Frauengesundheit.
Über das WhatsApp-Profil der Anruferin stieß sie auf den Instagram-Account einer Organisation, die sie als Anti-Abtreibungsorganisation identifizierte. Auffällig fand sie die Sprache. Statt auf aggressive Parolen setzt sie auf eine freundliche Sprache und verwendet die Farben Lila und Grün, die in Argentinien eng mit der feministischen Bewegung verbunden sind. Auf den ersten Blick ist daher kaum erkennbar, dass es sich um eine Anti-Abtreibungsorganisation handelt.
Da ist nicht mehr dieses Bild vom Fötus, der sagt, bring mich nicht um. So war bis vor wenigen Jahren noch die Rhetorik der Abtreibungsgegner. Wir erkennen das, weil wir zu diesen Themen arbeiten und aktivistisch tätig sind. Wir merken, wie sie es sagen und wer sie sind. Aber so eindeutig ist das gar nicht. Man könnte durchaus denken, man geht dorthin und bekommt Misoprostol.
Wer mit diesen Gruppen spricht, bekommt aber kein Misoprostol oder eine Überweisung in eine Klinik, sondern einen Termin für einen Ultraschall, ein Bild vom Embryo, einen Herzschlag zum Anhören. Angebote, die sich als Begleitung tarnen, aber ein einziges Ziel haben: die Frau von der Abtreibung abzubringen, bevor sie überhaupt zu der Stelle kommt, die ihr das Medikament geben könnte. In Chile verfolgt eine katholisch geprägte private Stiftung diese Strategie seit Jahren. Chile Unido richtet sich explizit an arme, schwangere Frauen, die eine Abtreibung erwägen. Sie wirbt sie über eine Telefonlinie mit dem Namen Ungewollte Schwangerschaft an und bietet ihnen kostenlose Ultraschalluntersuchungen an. Genau dieses Prinzip, das erzwungene Anhören des Herzschlags als Instrument, um Frauen von einer Abtreibung abzubringen, wollen rechte Abgeordnete nun in einem Gesetz festschreiben. Escucha su corazón, hör sein Herz, heißt das Projekt. Frauen, deren Leben in Gefahr ist, die wegen einer tödlichen Fehlbildung des Fötus oder nach einer Vergewaltigung abtreiben wollen, sollen zuvor verpflichtend den fetalen Herzschlag anhören. Rechtsextreme, die sexuelle und reproduktive Rechte einschränken wollen, sind nicht nur in Lateinamerika auf dem Vormarsch, sondern weltweit. Das European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights hat in seiner Studie The Next Wave die Finanzierung dieser Netzwerke in Europa untersucht. Über 1 Milliarde US-Dollar flossen zwischen 2019 und 2023 in entsprechende Organisationen. Studienautor Neil Data beobachtet enge Verbindungen zwischen diesen europäischen Netzwerken, Organisationen in den USA und in Lateinamerika. Er hat eine gemeinsame Strategie identifiziert: Prevent, Restrict, Prohibit.
In vielen Ländern haben sie die offene Gegnerschaft zur Abtreibung aufgegeben und verfolgen stattdessen einen subtileren, dreiteiligen Ansatz: Verhindern, Einschränken, Verbieten.
Mit Prevent, also Verhindern, meint Neil Data zum Beispiel Strategien wie die der Anti-Abtreibungsorganisationen in Chile und Argentinien, die Frauen dazu zwingen wollen, den Herzschlag des Fötus anzuhören.
Gemeint sind Hindernisse zwischen einer schwangeren Frau, die sich über Abtreibung informieren will, und dem tatsächlichen Zugang. Die Frau soll durch Stigmatisierung, Desinformation oder schlicht Verzögerung von der Abtreibung abgebracht werden.
Der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen kann durch diese Strategie untergraben werden, ohne die Gesetze zu verändern. Chile und Argentinien zeigen, wie rechte Regierungen hart erkämpfte sexuelle und reproduktive Rechte aushöhlen.
Chile und Argentinien, Abtreibungen unerwünscht. Sophia Boddenberg und Marta Faccini waren das. Ihre Reportage wurde mit Unterstützung der International Women's Media Foundation realisiert. Wenn wir das Brennglas jetzt von Argentinien und Chile auf ganz Südamerika richten, so stellen wir einen Rechtsdrall nicht nur dort, sondern auf dem ganzen Kontinent fest. Wir sprechen da von fast allen Ländern mit Ausnahme von Uruguay. Stimmt so, Oliver Neuroth, unser Korrespondent in Rio de Janeiro?
Ja, so ungefähr. Der Kontinent, auf dem vor 10, 15 Jahren noch fast in allen Ländern linksgerichtete sozialistische Regierungen an der Macht waren, ist inzwischen politisch auf die andere Seite gekippt, könnte man vereinfacht sagen. 2023 gab es gleich in 3 Staaten einen Regierungswechsel von links nach rechts. Prominentestes Beispiel ist Argentinien mit seinem Präsidenten Javier Milei. In Ecuador kam nach vielen Jahren eine konservative Regierung ebenfalls an die Macht, in Paraguay auch. Und in den vergangenen Monaten ging es so weiter. Chile wird nun konservativ regiert, Kolumbien als wichtiger, weil großer Staat auf dem Kontinent, Bolivien, Peru bleiben übrig. Als Länder mit linksgerichteten Präsidenten Brasilien, Uruguay und wir müssen noch nennen den Sonderfall Venezuela, wo ja formal weiterhin eine Linksdiktatur an der Macht ist.
Du hast gerade Peru erwähnt. Gerade in der vergangenen Woche wurde Keiko Fujimori als erstgewählte Präsidentin Perus im Kongress in Lima vereidigt. Milei war natürlich vor Ort und drängte sich ganz nach vorne aufs Foto der rechten Staatschefs. Der Vater von Keiko Fujimori hat ja eine überaus grausame Spur in Peru hinterlassen. Welche?
Ja, Alberto Fujimori ist eine der umstrittensten Figuren der lateinamerikanischen Geschichte, könnte man sagen, der moderneren. Er war von 1990 bis ins Jahr 2000 im Amt des peruanischen Präsidenten. Einerseits ist es ihm da gelungen, das Land wirtschaftlich auf die Beine zu stellen und Guerillagruppen zu schwächen, zu bekämpfen. Andererseits ist ihm das nur gelungen durch massive Menschenrechtsverletzungen, Menschenrechtsverbrechen, muss man sagen. In seiner Amtszeit wurden tausende Frauen zwangssterilisiert, hauptsächlich arme indigene Frauen. Wir sprechen von schätzungsweise 270.000 Fällen und viele dieser Frauen starben auch an den Folgen dieser Eingriffe. Das Ziel Fujimoris war, die Geburtenrate dieser Bevölkerungsgruppe, der indigenen Bevölkerungsgruppe, zu senken. Dieses Kapitel gilt bis heute als eines der schwersten Menschenrechtsverbrechen. Fujimori ließ außerdem Oppositionelle verschwinden, ihm werden Folter vorgeworfen, willkürliche Verhaftungen, Korruption, Machtmissbrauch. Er wurde verurteilt im Jahr 2009 zu 25 Jahren Haft. Das galt als historisches Urteil, weil zum ersten Mal ein demokratisch gewählter Staatspräsident wegen schwerer Menschenrechtsverbrechen rechtskräftig verurteilt wurde. Fujimori starb vor knapp 2 Jahren.
Wenn wir auf das größte und wichtigste Land des Kontinents schauen, am 4. Oktober sind Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Noch regiert hier der linke, mittlerweile 80-jährige Lula da Silva. Aber die Reise könnte jetzt auch hier nach rechts gehen, oder?
Durchaus möglich. Inzwischen sind die beiden Präsidentschaftskandidaten von ihren Parteien offiziell aufgestellt. Vergangenes Wochenende hat die Arbeiterpartei Lula da Silva nominiert. Du hast es gesagt, den 80-Jährigen inzwischen. Am Wochenende davor die rechtskonservativen Flávio Bolsonaro. Ein Name, der in Brasilien für viele Diskussionen sorgt. Denn Flávio Bolsonaro ist einer der Söhne von Jair Bolsonaro, dem Ex-Präsidenten Brasiliens. Er ist wegen eines Umsturzversuchs zu einer Haftstrafe verurteilt worden, darf deshalb nicht antreten bei dieser Wahl und hat, so könnte man es verkürzt auf den Punkt bringen, seinen ältesten Sohn stellvertretend ins Rennen geschickt. Wer dieses Rennen Anfang Oktober für sich entscheidet, Lula, es ist sein 7. Wahlkampf um das Präsidentenamt, 3 hat er gewonnen, oder eben Bolsonaros Sohn, das ist heute noch schwer zu sagen. Der Wahlkampf beginnt nun und in Umfragen führt Lula leicht, aber es sind noch 2 Monate hin.
In Kolumbien, gehen wir dahin, wurde schon gerade gewählt und der rechtsextreme Wahlsieger de la Espriella, genannt auch der Tiger, verspricht Ordnung und Härte. Ganz im Rahmen also.
Ja, der neue kolumbianische Präsident gilt als Hardliner, was die Sicherheit angeht, was die Bekämpfung von Kriminalität und freie Wirtschaft angeht. Er ist stark unterstützt worden im Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump. Und man kann ihn definitiv zur radikalen, zur extremen Rechten zählen. Kolumbien hatte ja schon einige Rechtsregierungen. Die letzte, die Linke, war da eher eine Ausnahme im Land. Und der neue Präsident profitiert von der schwierigen Sicherheitslage, könnte man sagen, wie auch Keiko Fujimori in Peru. Die Sicherheit ist ein großes Thema auf dem ganzen Kontinent. Und dabei erhoffen sich die Menschen von rechten Regierungen mehr Durchschlagskraft, mehr Konsequenz in der Bekämpfung von Kriminalität als linksgerichtete Regierungen und so also auch nun die Entwicklung in Kolumbien.
In Paraguay regiert auch seit 3 Jahren ein Rechter. Nur Uruguay, seit jeher ein Hort der Stabilität in Südamerika, hat seit 2025 einen Linkspolitiker an der Spitze. Wie kommt's?
Nun, Uruguay ist seit Jahrzehnten eine der stabilsten Demokratien Lateinamerikas. Die Korruption ist vergleichsweise gering, die Menschen vertrauen der Justiz weitgehend. Dadurch fallen Wahlen oft weniger, ja sagen wir, ideologisch aus als in den Ländern mit tiefen Krisen. Denn diese existenziellen Krisen gibt es eben nicht in Uruguay. Verglichen mit Argentinien und Nachbarland, da ist die Hyperinflation ein entscheidender Faktor für Milleys Wahlsieg gewesen. In Ecuador, Kolumbien eben die Sicherheitskrise. Uruguay ist ein recht stabiles Land mit einer starken politischen Mitte. Und das hat sich nun ein weiteres Mal gezeigt bei dieser Wahl. Also keine ideologische Wahl, sondern eine, sagen wir, recht kontrollierbare, überschaubare mit einem Wahlsieger auf der linken Seite.
Oliver, wenn wir zum Schluss mal die Gesamtschau machen. Südamerika wird oft als der linke Kontinent bezeichnet oder muss man sagen wurde, weil dort einst eine beispiellose Welle linker Regierungsübernahmen stattfand. Ist der aktuelle Rechtsdrall jetzt die Gegenbewegung dazu?
Ein Stück weit könnte man das so sagen. In den 2000er Jahren erlebte Südamerika mit der sogenannten Pink Tide eine außergewöhnliche Welle der linken Regierungen, der sozialistischen Regierungen. In fast allen großen Ländern regierten gleichzeitig linke oder Mitte-Links-Kräfte. Venezuela, Brasilien, Argentinien, Bolivien, Ecuador, Uruguay, Paraguay auch zeitweise. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wir nun nicht mehr sehen. Wir sehen in fast allen Ländern rechte Regierungen, wie schon angesprochen, durch die Sicherheitskrisen in den verschiedenen Ländern hauptsächlich ausgelöst, dieser Wechsel. Aber oft sind es ja auch Wechselstimmungen, die dann nach einer gewissen Zeit eintreten. Wenn eine wirtschaftliche Schwäche vielleicht dominiert, dann entscheidet man sich dann doch um für eine andere Regierung. Und das sehen wir nun in ganz vielen südamerikanischen Staaten. Tatsächlich ja, ist diese Bewegungswelle, diese Welle der 2000er Jahre anscheinend vorbei. Und was der größte Staat Brasilien da also nun bringt im Oktober, das wird die nächste große Überraschung sein.
Von wegen linker Kontinent, Rechtsdrall in Südamerika. Vielen Dank, Oliver.
Gerne.
Oliver Neuroth, unser Korrespondent in Rio de Janeiro, war das. In den nächsten Folgen schauen wir dann auf digitale Entwicklungen in afrikanischen Ländern, KI-Startups, E-Governance-Strukturen und digitale Infrastrukturen in ärmeren Regionen werden uns dann in einer dreiteiligen Reihe beschäftigen. Ich bin Isabella Kohler, alles Gute und bis bald.